Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um ihn kümmern. Ich bin der Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. In unserem heutigen Gespräch geht es um ein ganz spezielles Thema. Um die Frage nämlich, welche Rechte und welche Unterstützung man als Betroffene oder Angehörigen im Krankheitsfall kann finden und wie man sie warnen kann. Sei es bei Unsicherheiten, was eine Diagnose anbelangt, bei der Suche nach einer Zweitmeinung rund um einen Therapieentscheid oder bei Unsicherheit, wer welche Kosten muss oder könnte tragen. All diese Fragen die möchte ich mit der Susanne Gedanke diskutieren. Sie ist Psychologin und Geschäftsführerin von der SPO, der Nationalen Patientenorganisation. Frau Gedanke, mit was genau befasst sich jetzt die SPO?
Also an uns wenden sich Menschen, die Probleme im Gesundheitswesen erlebt haben. Das können Unsicherheiten zu Diagnosen sein, zur Behandlung. Oft auch, wenn Menschen das Gefühl haben, sie haben wirklich Fehler in der Behandlung erlebt oder Konflikte mit Fachpersonen, dass sie einfach nicht richtig behandelt wurden. Was wir auch machen, ist die Patientenstimme im Gesundheitswesen vertreten, weil das Gesundheitswesen ja sehr von starken Lobbys getrieben ist, von Fachpersonen, von Versicherungen, Kantonen. Und wir versuchen so dieses Machtgefälle etwas auszugleichen, indem wir die Patientenstimme vertreten.
Also das sind in diesem ganzen politischen Gefüge zwischen Bundesamt für Gesundheit, Krankenkassen, Spitäler, Ärzte, sozusagen die Stimme der Patientinnen und Patienten.
Genau, wir machen meistens eher auf Bundesebene Politik. Das heißt, wir sind in verschiedenen Gremien vertreten, wir äußern uns zu für Patienten relevanten Themen, aber auch in verschiedenen Fachorganisationen, die sich auch für Patientenstimmen einsetzen.
Wenn wir jetzt konkret Krebserkrankungen ins Zentrum stellen von unserem Gespräch, inwiefern sind bei Ihnen Patientenrechte von Bedeutung, aufgrund auch von eurer Erfahrung?
Die sind von großer Bedeutung, weil sich eben Menschen an uns wenden, die in Schwierigkeiten mit dem System geraten sind und uns fällt sehr häufig auf, dass sehr viele Menschen gar nichts von ihren Rechten wissen als Patientin oder Patient. Also die meisten Menschen wissen nicht, was sie dürfen, was für Rechte sie haben und dementsprechend müssen wir da natürlich recht viel Aufklärungsarbeit leisten.
Was sind denn so die typischen, in dem Sinn, Rechte, die man vergisst und Möglichkeiten, die man nicht in Betracht zieht, wenn man in einem schwierigen Fall liegt oder eine schwierige Therapie hat?
Also ein ganz großes Thema ist die Aufklärungspflicht. Also es ist ja so, dass vor Behandlungen, auch vor operativen Eingriffen, Aufklärungsgespräche geführt werden und Aufklärung ist wirklich auch ein verpflichtender Begriff, das ist auch gesetzlich geregelt, dass die Fachperson, also der Arzt, die Ärztin, mich als Patientin aufklären muss. Und damit sind ganz bestimmte Kriterien gemeint, also über Risiken aufklären, über Behandlungsalternativen, das ist gesetzlich vorgegeben. Aber häufig ist es eben so, dass Menschen sich trotzdem nicht richtig informiert fühlen. Sie unterschreiben dann das Formular am Ende, dass sie aufgeklärt wurden. Aufklärung ist vielleicht auch ein bisschen ein Begriff, der so etwas paternalistisch ist, auch, oder ich bin aufgeklärt, aber eigentlich geht es darum, dass ich informiert bin darüber, was jetzt mit mir gemacht wird. Und das erleben wir ganz häufig in der Praxis, dass da einfach dann der Haken dahinter gemacht wird, ohne dass der Patient, die Patientin sich richtig informiert fühlt. Und das kommt dann zum Tragen natürlich, wenn dann möglicherweise auch was schief läuft. Wenn alles gut läuft, dann vergisst man das halt ganz schnell wieder.
Jetzt gerade bei der Krebsdiagnose fällt dem ja fast der Boden unter den Füßen weg. Und man ist wahnsinnig beschäftigt, was das jetzt für sein eigenes Leben bedeutet, was es für die Familie bedeutet und so weiter. Und da ist ja dann ein Gespräch zwischen Arzt und Patient nicht auf Augenhöhe, oder? Mhm. Und das dünkt mir so problematisch. Der Arzt steht unter Zeitdruck, der Patient hat einschneidende Erfahrung mit einer Krankheit. Mhm. Wie kann man denn da hinterher sagen, ist die Aufklärung richtig gelaufen oder nicht?
Mhm. Als Patient ist es natürlich wichtig zu sagen, weiß ich, was auf mich zukommt, oder? Und Zeit, das, was Sie ansprechen, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Also, dass zu wenig Zeit für die Patienten da ist, das ist einfach jetzt gegeben. Das hat das System so ausgelöst. Aber umso wichtiger ist es ja, dass in dieser kurzen Zeit, die bleibt, die richtigen Fragen gestellt werden. Und das sind ganz häufig auch Fragen, die wichtig sind, die dann mit dem persönlichen Leben des Patienten zu tun haben. Gerade bei einer Krebsdiagnose, dass der Arzt die Ärztin auch fragt, was macht das jetzt mit Ihnen? Was ist für Sie im Moment wichtig? Was sind Ihre Ängste? Das sind die relevanten Fragen und weniger jetzt das, sag ich mal, Abhaken von medizinischen Fakten. Und das wird eben häufig nicht gemacht.
Der Patient hat ja auch eine Verantwortung. Also er kann nicht einfach sagen, ich habe es halt nicht verstanden und das ist die Schuld vom Arzt. Was ratet ihr einer Patientin und einem Patienten, wenn er die Diagnose bekommen hat, heimgegangen ist und denkt, eigentlich habe ich gar nichts verstanden. Was genau ist das jetzt? Was ist der beste nächste Schritt?
Offenheit ist der beste Schritt. Wirklich nochmal den Arzt, die Ärztin kontaktieren und genau das so sagen, wie Sie es jetzt sagen. Das ist einfach was, was sich Patienten häufig noch nicht trauen. Also was wir ganz häufig gefragt werden ist, darf ich das überhaupt fragen? Was darf ich fragen? Und wir versuchen Menschen wirklich auch zu ermutigen, zu sagen, sie dürfen alles fragen und man darf auch sagen, ich bin jetzt gerade massiv verunsichert, können Sie mir das bitte nochmals erklären? Also ich glaube, die Hemmungen kommen auch dadurch, dass, wie Sie das schon angesprochen haben, diese extreme Asymmetrie da ist. Es ist eigentlich kein Verhältnis auf Augenhöhe, denn die eine Person ist in einer sehr verletzlichen Situation und existenziellen auch und die andere Person ist die Fachperson und man kann dann natürlich von der Fachperson schon verlangen, muss man auch, dass sie auf alle Fragen eingeht und sie auch versucht, möglichst verständlich zu beantworten. Das ist auch ein Thema oder Sprache, medizinische Fachsprache ist manchmal sehr schwierig zu übersetzen und da besteht aus meiner Sicht noch relativ viel Luft nach oben. Ja.
Da muss man vielleicht mal auf der ärztlichen Seite noch ein bisschen stöpfen, aber auch auf der Seite von der Patientinnen und Patienten, die sagen, ich verstehe den Ausdruck nicht, erkläre mir das bitte nochmal. Und das ist jetzt nicht in dem Sinn verletzend, sondern das ist eine wichtige, denke ich mir, Nachfrage, um am Schluss zu beurteilen, ob die Therapie, die vorgeschlagen wird, auch für einen stimmt. Gibt es bei euch Fragebögen? Also, dass man sagt, tu dir doch jetzt so eine Liste von Fragen zusammenstellen, damit dass du nachher, wenn du heimkommst, mehr weißt und besser kannst umgehen mit deiner Erkrankung.
Ja, das gibt es. Wir haben Ratgeber dazu, wo die Top 5 Fragen beispielsweise bei operativen Eingriffen, die beantwortet werden müssen, formuliert sind. Und das ist auch was, was relativ viel genutzt wird von unseren Klienten, wenn sie sich denn vor dem Eingriff melden. Manchmal melden sie sich eben erst, wenn es zu spät ist. Aber das ist extrem wichtig, sich diese Fragen vorher zu notieren. Und wenn man unsicher ist, raten wir auch immer dazu, noch jemanden mitzunehmen, der nicht direkt betroffen ist, weil das natürlich eine ganz andere Situation ist, wenn es einen selbst betrifft, den eigenen Körper, dann vergisst man natürlich auch manchmal Sachen in der kurzen Zeit, die das Arztgespräch natürlich hat.
Kann man die Frageliste bei euch abrufen? Also in dem Sinne auch, wenn man merkt, jetzt kommt eine wichtige Entscheidung, ich möchte jetzt mich darauf vorbereiten, dass ich nicht nachher muss kommen, sondern vorab schon weiss, was ich wissen will.
Die kann man bei uns runterladen auf der Website, diese Frageliste. Und was zusätzlich auch immer gut ist, ist, dass man sich vielleicht das, zum Beispiel das Aufklärungsprotokoll vorher zukommen lässt von dem Spital, bei dem man behandelt wird. Also manchmal ist es ja so, man sitzt dann dort und es kommen alle Informationen aufs Mal und dann unterschreibt man direkt. Aber wir wissen das ja auch aus dem persönlichen Kontext. Bei sehr komplexen Sachen ist es manchmal wichtig, wenn man sich das zu Hause in Ruhe durchliest. Dann kann man dem Arzt oder der Ärztin auch in dem Gespräch die relevanten Fragen stellen und muss sie sich nicht erst überlegen, während man das Gespräch führt.
Nach einer Diagnose ist sicher der nächste Schritt Therapie. Wie kann man sich aufgrund von eurer Erfahrung so gut informieren, dass Alternativen vor der Therapie mit ihren möglichen Konsequenzen und den wahrscheinlichen Chancen auch klar vorliegen, damit dass man eine Grundlage hat, um die richtige Entscheidung zu treffen?
Auch da muss ich wieder auf das Gespräch mit dem behandelnden Arzt verweisen. Das ist die beste Informationsquelle, weil die Person sie im Zweifelsfall auch schon etwas kennt und um ihr Leben Bescheid weiß. Dass so Entscheidungen sind ja meistens nicht nur medizinischer Art, sondern sie betreffen auch den Job, die Partnerschaft etc., das ganze Leben. Und was vielen nicht bewusst ist, in der Medizin gibt es immer Behandlungsalternativen, vielleicht nicht immer die, die medizinisch in dem Fall die allerbesten sind, aber vielleicht für das eigene Leben richtig sind. Und das muss Teil des Gesprächs mit der Fachperson sein. Also wir raten nicht dazu, im Internet zu suchen nach Informationsquellen, auch wenn das nicht immer schlecht sein muss, aber es ist eben schwierig, das zu überprüfen, oder? Und wenn man unsicher ist und sagt, ich habe das Gefühl, mir fehlen noch relevante Informationen und beispielsweise der behandelnde Arzt sperrt sich etwas dagegen, dann ist eine Zweitmeinung sicherlich angebracht.
Das habe ich jetzt eigentlich erwähnen. Zweitmeinung einzuholen, ist so ein bisschen eine heikle Gratwanderung. Es ist wie eine Misstrauenserklärung, ein bisschen. Kann man sagen, gegenüber dem Arzt, wo man in Behandlung ist. Wann ratet ihr, eine Zweitmeinung einzuholen?
Je schwerwiegender ein Eingriff ist, desto wichtiger ist, dass man sich einigermaßen sicher fühlt. Und immer bei Unsicherheit oder wenn man merkt, dass der Arzt das Nachfragen als negativ empfindet, raten wir dazu. Also es wird tatsächlich in der Schweiz relativ selten gemacht. Wir merken das auch bei unseren Klienten, dass genau das, was Sie erwähnen, Menschen häufig beschäftigt oder das könnte der Arzt sich jetzt hinterfragt fühlen, deswegen in seiner Kompetenz. Das passiert auch. Aber letzten Endes ist ein Patient nicht dazu da, damit der Arzt sich gut fühlt in seiner Kompetenz, sondern er muss sich sicher fühlen vor dem Eingriff. Und wenn das wirklich mit dieser Person, mit der Fachperson nicht funktioniert, dann raten wir zur Zweitmeinung. Aber der erste Weg ist trotzdem, das immer mal zu probieren. Und dann merkt man ja, ob der Arzt darauf offen reagiert, auch auf kritische Fragen bezüglich Behandlungsalternativen. Und ich würde mal sagen, jeder Arzt, der patzig reagiert auf die Frage nach Behandlungsalternativen, auf den muss man keine gesonderte Rücksicht nehmen.
Zweitmeinungen einzuholen, heisst das bei einem anderen Arzt oder gibt es auch andere Anlaufstellen, die da helfen können?
Es gibt andere Anlaufstellen. Also die erste Anlaufstelle für Zweitmeinung ist eigentlich die Krankenversicherung, weil das ja häufig übernommen wird auch. Also die allermeisten Krankenversicherungen übernehmen Zweitmeinungen, weil das auch im Interesse der Versicherung ist, dass jetzt kein Eingriff gemacht wird oder keine Behandlung, die undurchdacht vielleicht nicht wirksam ist. Und daher ist das die wichtige Stelle. Und es ist vor allen Dingen wichtig, sich mit der Krankenversicherung abzusprechen, weil sie meistens bestimmte Zentren haben, an die sie dann den Patienten verweisen können, also den Versicherten. Sie arbeiten häufig für Zweitmeinungen mit spezialisierten Zentren zusammen und meistens muss man dann auch je nach Versicherungsmodell zu diesem Zentrum gehen.
Also die ratet wirklich auch, den Kontakt relativ rechtzeitig aufzunehmen mit der Krankenversicherung. A, um sicher zu sein, dass die Kosten gedeckt sind, aber B, vielleicht auch, dass sie helfen können, ein spezialisiertes Zentrum zu kontaktieren.
Genau, das ist meistens dann auch der Fall. Also ich habe das noch selten erlebt, dass da Krankenversicherung sich dagegen sperrt. Also in der Regel ist das möglich, ja.
Jetzt ist mir Behandlung. Während der Behandlung kommen Zweifel, ob das Richtige ist, weil man irgendwie unerwartete Konsequenzen spürt von der Therapie, weil sie einen belastet, weil vielleicht Lebensqualität verloren geht. Was ratet ihr in so einem Moment?
Da ist natürlich auch wieder der Schritt zu der behandelnden Fachperson der wichtigste. Also ich denke, dass es im Zweifelsfall gar nicht erst dazu kommen sollte, wenn man sich gut aufgeklärt gefühlt hat und eine gute ein gutes Aufklärungsgespräch vorher hatte, eine sichere Entscheidung treffen konnte. Aber das kommt natürlich vor, dass man anfängt daran zu zweifeln und dann sollte man unbedingt das Gespräch suchen mit der behandelnden Fachperson und auch da versuchen, möglichst offen zu sein.
Agno, es gibt für einen spezifischen Krebs, Forschung macht ja unglaubliche Fortschritte, Krebs ist längst kein sicheres Todesurteil, sondern im besten Fall eine chronische Krankheit oder sogar eine heilbare. Aber es gibt unglaubliche Fortschritte mit personalisierten Therapien, mit vielleicht auch Experimentiergruppen, wo man Therapien ausprobiert. Wenn man das Gefühl hat, man hat eigentlich eine Krankheit, die mit den traditionellen Behandlungsmöglichkeiten einen relativ schlechten Verlauf hat und man weiss von neuen Erkenntnissen, wie kann ein Patient probieren, in so eine Probegruppe, in Anführungs- und Schlusszeichen, reinzukommen, sozusagen als letzte Hoffnung.
Also wenn da die behandelnde Fachperson nicht weiterhelfen kann, ist sicherlich der beste und wahrscheinlich auch einzige Weg über Universitätsspitäler, weil diese häufig die Forschung durchführen. Das sind ja sehr begrenzte Ansprechpartner auch in der Schweiz und ich würde mich dann regional an das nächste Universitätsspital wenden, weil das kommt tatsächlich immer wieder auch vor, dass das dann möglich ist, an diesen Studien teilzunehmen, wenn man sich damit einverstanden erklärt. Und ich habe auch viel schon von Klienten gehört bei uns, die das auch explizit versuchen, beziehungsweise sich einverstanden erklären, damit das dann ihre Daten natürlich auch genutzt werden.
Habt ihr als Organisation auch solche Anfragen, wo ihr den Leuten weiterhelfen könnt und sagen, ja, wir wissen, da läuft eine Studie im Unispital in Zürich, in Basel oder an der Insel in Bern?
Nein, das haben wir nicht. Also wir sind wirklich eine rein praxisbezogene Organisation. Wir verweisen die Patienten dann an andere Ansprechpartner, meistens bei Universitätsspitälern.
Also der Weg ist, ich klopfe an beim vielleicht dem Universitätsspital, wo am nächsten ist, jetzt blöd gesagt, von der Distanz her. Frage dort mal, gibt es bei euch neue Untersuchungen, neue Therapieformen und könnt ihr eventuell mit jemandem so ein Gespräch finden?
Genau, aber was eben auch da wichtig ist, ist die Krankenversicherung. Die ist natürlich in jedem Fall wichtig, denn es gibt ja den sogenannten Off-Label-Use von Medikamenten oder die gerade in der Krebsbehandlung Medikamente, die eigentlich für andere Zwecke gedacht sind, die dann aber experimentell eingesetzt werden, obwohl sie natürlich zugelassen sind, einfach nicht für diese Behandlung. Und da muss die Krankenversicherung zwingend vorher zustimmen, denn sonst muss man das am Ende selbst zahlen. Das ist extrem wichtig.
Das wäre aber der zweite Schritt. Angenommen, ich könnte so eine Studie mitmachen, wäre der nächste Schritt, und da würde man sicher auch begleitet jetzt von dieser Studienleitung, wäre der nächste Schritt bei der Krankenkasse, ja, da auch Klarheit schaffen.
Genau.
Wir reden immer davon, Patientenverfügung sei etwas Wichtiges. Viele Leute verschieben das, weil sie denken, ja, sie werden ja nicht krank. Was ist der Wert einer Patientenverfügung und auf was muss man aufgrund von eurer Erfahrung besonders achten, damit es sie auch durchgesetzt wird und realistisch ist?
Also die Patientenverfügung ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Willensäußerung, die man auch vollziehen sollte, solange es einem noch gut geht. Also was Sie jetzt sagen mit Verschieben, das hören wir auch häufig. Aber wenn ich gefragt werde, wann sollte man das am besten machen, sage ich immer jetzt. Gestern oder jetzt, genau. Weil es gibt keinen guten Termin dafür, denn es kann immer sein, dass einem was passiert und man seinen eigenen Willen nicht mehr äußern kann. Und ein ganz wichtiges Argument dafür finde ich auch nebst dem, dass ja mein Wille auch wichtig ist in dem Ganzen, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann, die Entlastung der Angehörigen. Weil das natürlich, wenn Angehörige dann entscheiden müssen, erstmal nicht unbedingt mein Wille vielleicht durchgesetzt wird, ist aber auch eine unglaublich große Belastung natürlich für Angehörige ist. Das ist so das Hauptargument. Warum Patientenverfügungen häufig nicht umgesetzt werden, das ist tatsächlich so, dass wir das auch oft hören, ist, dass halt Patienten sich ganz oft nicht wahnsinnig viel Zeit nehmen dafür und dann das aus dem Internet runterladen und ankreuzen, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, was dahinter steht. Und Fachpersonen wiederum können Patientenverfügungen dann nicht immer richtig deuten. Es handelt sich dann meistens um Notsituationen und die Angehörigen, die vielleicht gar nicht involviert waren in die Patientenverfügung, möchten in der Regel anders entscheiden dann. Und was wir raten ist, dass man sich wirklich Zeit nimmt dafür, für die Patientenverfügung und sich auch beraten lässt. Wir machen das auch, wir nennen das Patientenverfügung Plus, das ist eine Patientenverfügung mit einer Beratung einer Fachperson dazu, wo man sich wirklich auch Gedanken drum macht, was sind wichtige Werte in meinem Leben? Oder weil das dahinter steckt schon noch etwas mehr als reanimiert oder künstlich beatmet zu werden, sondern was ist, bis wann ist mein Leben noch lebenswert? Was kann ich mir vorstellen und was nicht? Das geht mehr um Werte als um medizinische Themen. Und das ist einfacher, wenn man das in einem Dialog macht, als das einfach im stillen Kämmerlein anzukreuzen. Und was auch entscheidend ist bei den Gesprächen, sollte wirklich eine angehörige Person dabei sein und das hören, was gesagt wird. Weil das manchmal auch ganz überraschende Einblicke gibt in das Leben von der anderen Person. Aber weil man dann eben wirklich auch den Willen tatsächlich hört, gegliedert nach unterschiedlichen Themen. Also es gibt ja auch verschiedene Formen von Urteilsunfähigkeit, kurz, dauerhaft, und je nachdem möchte man vielleicht was anderes. Also ich plädiere sehr dafür, dass man sich die Zeit nimmt und auch vielleicht alle paar Jahre das nochmal überprüft, denn das Leben kann sich ändern, man selbst natürlich auch.
Die sagen, die bietet den Service an mit jemandem, wo jetzt wirklich in diesen Belangen auch als Fachperson kann gelten. Kostet das etwas, wenn man das bei euch möchte machen?
Ja, das kostet für Mitglieder 150 Franken, wenn man das macht. Das beinhaltet zwei Gespräche, so ein bis zwei Stunden. Und es nennt sich Advanced Care Planning. Das ist ein bewährtes Konzept auch. Das ist, stammt nicht von uns als Organisation, sondern das ist ein von Fachpersonen entwickeltes Konzept. Und die Fachperson, die das macht, die Beraterin, der Berater, ist zertifiziert für diese Gespräche. Und es ist rechtlich bindend. Und wir merken natürlich, dass das in der Praxis so ausführliche Verfügungen einfach natürlich anders angewendet werden als jetzt die ganz kurzen Formulare.
Also es lohnt sich, die paar Stunden zu investieren, wenn man möchte sicher sein, dass man auch mit Anstand von dieser Welt geht, oder? Das ist mal das Ende, und die 150 Franken, die kann man mit einem Nachtessen wieder reinholen, wo man daheim Rösti kocht.
Genau.
Jetzt hat man die Patientenverfügung, aber niemand weiss, dass sie da ist.
Also wir raten dazu, dass eben entweder die angehörige Person, die mitkommt, weiß, wo sie ist, oder sonst kann man sie auch beim Hausarzt hinterlegen, man kann sie auch im Spital hinterlegen, aber es ist natürlich wichtig, den Ort irgendjemandem mitzuteilen. Das ist absolut, solange das noch nicht digital geht, das ist hoffentlich bald vielleicht mit dem elektronischen Patientendossier möglich. Das wäre natürlich die eleganteste Lösung, oder dass auch Fachpersonen das direkt sehen, in Notsituationen beispielsweise. Das kann möglich werden mit dem elektronischen Patientendossier. Aktuell ist es auf Papier, und da ist es sehr wichtig, dass jemand weiß, wo es ist, oder man es einfach direkt bei einer Fachperson hinterlegt.
Oder dass man vielleicht in seinem Portemonnaie oder etwas, wo man immer dabei hat, darauf hinweist, dass es eine Patientenverfügung beim Herr oder Frau so und so gibt.
Genau, genau. Ja, das ist natürlich auch super, wenn man das macht.
Ich glaube, das wäre dann wichtig, wenn es jetzt ein Notfall ist oder ein Unfall und die Pflegenden oder die Ärzte, die müssen eingreifen als jetzt Hilfspersonen, dass die wissen, wo sie müssen nachfragen.
Genau, ja.
Jetzt hat man so eine angekrützelte Verfügung, nicht die, die wir als erstrebenswert anschauen. Der Patient ist im Spital, kann nicht mehr unterscheiden. Die Angehörigen sagen das Gegenteil von der Kreuzli. Wie handelt jetzt der Arzt und die Ärztin oder das Spital als Ganzes?
Das liegt dann schon im Ermessen der behandelnden Ärztin oder des Arztes, und es wird dann auch immer noch eine zweite behandelnde Ärztin oder Arzt hinzugezogen. Also das ist wirklich die maximal komplexe Situation, die Sie jetzt beschreiben. Und letzten Endes wird dann im Ermessen der Fachperson gehandelt. Und deswegen ist es auch so wichtig, das eben selbst festzulegen.
Berufliche Absicherung wäre noch ein Thema, das ich gerne mit euch besprechen möchte. Wenn ein junger Mensch Krebs bekommt, wird er mit Sicherheit über eine Weile während der Therapie nicht arbeiten können und vielleicht auch in Zukunft nur reduziert. An wen wende ich mich jetzt, wenn ich Angst habe, dass mir gekündigt wird oder wenn ich auch Schiss habe, dass ich vielleicht nur noch reduzierten Lohn bekomme, aber höhere Kosten?
Da würde ich mich an eine Sozialversicherungsstelle von der jeweiligen Wohngemeinde wenden. Also das ist sicherlich die beste Ansprechperson, weil es möglicherweise dann ja auch zu IV-Abklärungen kommen kann. Und da ist es sicherlich gut, sich aus dem Gesundheitssystem rauszubewegen, denn da das Sozial- und das Gesundheitswesen überschneiden sich nur inhaltlich, aber rein regulativ halt nicht. Und da würde ich mich am ehesten an die Gemeinde wenden.
Also man sieht, wenn man wirklich schwer erkrankt, kommt man plötzlich in sehr komplexe Situationen. Ja. Und es ist eine Illusion zu meinen, eine Institution kann alles lösen, sondern ich glaube, man muss sich dort einfach klar werden, finanzielle Fragen sind andere als Fragen von Therapie oder Fragen jetzt noch von der Absicherung.
Ja. Und das ist auch ein ganz großes Problem, dass das System so fragmentiert ist und dass auch die Finanzierungsquellen so unterschiedlich sind. Was wir schon häufig auch erleben, nicht speziell bei jüngeren Leuten, aber generell ist, dass Menschen sich auch mit ähnlichen Fragen an uns wenden und es dann einfach nicht einen Ansprechpartner für das gesamte Problem gibt, sondern dann die Menschen selbst koordinieren müssen. Und das ist derartig komplex, dass natürlich die meisten damit völlig überfordert sind. Was es aber gibt, das ist aber auch, muss man auch selbst finanzieren, sind sogenannte Case Manager. Gerade im Sozialversicherungsbereich gibt es das relativ viel, die dann für den Menschen koordinieren und auch beraten können. Aber das sind häufig Beratungsleistungen, die man dann eben auch selbst finanzieren muss.
Und wo findet man die?
Das sind häufig private Unternehmen, die das machen. Also da würde ich mich vielleicht auch an die Gemeinde wenden, denn das ist eigentlich der Ort, wo das kostenlos möglich ist für die Bewohner. Aber es gibt auch etliche Stellen, die das auf eigene Kosten machen.
Krebs ist auch eine psychische Belastung. Was ratet ihr jetzt, wenn man merkt, man braucht eine psychologische Begleitung? Gibt es da in dem Sinn auch wieder spezialisierte Anlaufstellen oder kann man dank eurer Organisation da irgendwo eine Hilfe oder eine Marschrichtung herausfinden, wie man am schnellsten zu so einer Unterstützung kommt?
Ja, da würde ich am ehesten raten, sich an Pro Mente Sana zu wenden, weil sie häufig schon Beratungsstellen kennen. Wir wissen ja auch, dass es da der Personalmangel sehr groß ist in dem Bereich. Das heißt, man muss relativ lange warten. Und die große Frage ist dann auch immer die Wahl des Therapeuten oder ist es im Medizinischen ähnlich? Das ist sehr schwierig, die richtige Wahl zu treffen. Und da kann sicher Pro Mente Sana unterstützen. Sie sind darauf spezialisiert. Was auch eine Möglichkeit ist, ist natürlich den Hausarzt zu involvieren. Das ist zum Teil eben leider auch notwendig, weil das der Hausarzt ja delegieren muss und das verschreiben muss. Und wenn man einen hat, was eben auch immer weniger Menschen leider heutzutage haben, würde ich auch eher raten, sich zusätzlich noch an den Hausarzt zu wenden, weil er dann möglicherweise auch weiterweisen kann an Psychologen oder Psychiater.
Wenn ich möchte jetzt ein paar Leistungen von euch in Anspruch nehmen, dann ist die Mitgliedschaft beinhaltet, was alles, was ich überkomme?
Also Sie können sich auch ohne Mitgliedschaft an uns wenden. Die Beratungen sind kostenlos. Das kann jeder Mensch in der Schweiz wohnhaft, kann sich an uns wenden und sich kostenlos beraten lassen. Wenn Sie Mitglied werden, ist zusätzlich noch eine Patientenrechtsschutzversicherung enthalten und die ist dann eben wichtig in dem Fall, wenn was schief geht, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben Behandlungsfehler erlitten, können Sie das bei uns relativ unkompliziert auf Basis dieser Rechtsschutzversicherung überprüfen lassen, ob das überhaupt Sinn machen würde, dass Sie das an einen Patientenanwalt geben. Denn sobald Sie sozusagen mit dem Patientenanwalt starten, wird es schon relativ teuer und wir sind als gemeinnützige Organisation sozusagen dem vorgeschaltet. Bei uns können Sie erstmal abklären lassen, ob das überhaupt Sinn macht auf Basis von dem, was Ihnen passiert ist.
Eure Organisation findet man unter der Abkürzung SPO über das Internet und kann auch mit euch unkompliziert Kontakt aufnehmen.
Genau, man kann auch anrufen und Termin vereinbaren, das ist auch möglich.
Und was jetzt noch die ganze psychologische Beratung anbelangt, werden wir in einem von unseren nächsten Gesprächen mit einer Psycho-Onkologin reden, die zu diesem Thema, denke ich mir, ganz spezifisch auch noch Auskunft geben kann. Danke, danke ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Spacher, hat mich sehr gefreut. Danke.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst «Nachgefragt». Habt's gut, euer Kurt Aschbacher.